Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Insbesondere aus der Science Fiction kennt man es ja, dass dort auch gern mal zeitgeistige Themen auf eine andere Art und Weise verpackt und thematisiert werden. Und dabei macht natürlich auch The Kitchen keine Ausnahme. Seit dem 19. Januar kann man den Film auf Netflix streamen. Es ist das Regiedebüt des Schauspielers und Oscar-Preisträgers Daniel Kaluuya. Wir konnten es zwar nicht vorab sehen, aber jetzt ganz regulär, und wir sind in diesem Fall jemand, mit dem ich schon wieder einen Netflix-Film bespreche. Da bahnt sich eventuell eine kleine Tradition an, aber erst herzlich willkommen, der Manuel. Moin.
Ja, moin. Da bin ich vielleicht heute dein Sous-Chef, wa?
Ja, so ein bisschen. Dinner ist served.
Ja, sehr gut. Leider gibt es ja weniger zu essen als erwartet, aber okay.
Genau, das ist ja auch das Thema des Ganzen. Magst du uns so ein bisschen, ja, die Einweisung in die Küchenordnung geben, sozusagen?
Ja, klar. Wir befinden uns hier in einem dystopischen London, irgendwo in einer nicht näher spezifizierten Zukunft, glaube ich. Und man kann so abschätzen, dass die wahrscheinlich eine sehr große Schere mittlerweile zwischen Arm und Reich aufgegangen ist und wir uns in einem Distrikt, ghettoartigen Distrikt befinden, welcher eben The Kitchen genannt wird. Und unser Hauptcharakter Izzy, der arbeitet oder lebt eben in diesem Distrikt und arbeitet in einem, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Bestattungsunternehmen. Deren Konzept ist es im Grunde, die Asche von den Verstorbenen wieder mit Leben zu befeuchten, indem sie halt als Erde benutzt werden, wo man dann Pflanzen drin anpflanzen kann, und dann hat man so einen Baum, mit dem man dann, den man dann als Andenken an seinen Verstorbenen dort erstmal aufsuchen kann und später dann irgendwo verpflanzen kann. Und irgendwann wird dort eine gewisse Toni beerdigt in diesem Unternehmen, und er ist der einzige Gast, der auf dieser Beerdigung auftaucht, und nach der Beerdigung kommt dann ihr 12-jähriger Sohn auf ihn zu, also von der Verstorbenen, und fragt ihn im Grunde, warum er bei der Beerdigung war, ist ein bisschen neugierig und fragt ihn relativ direkt, ob er sein Vater ist, was er dann verneint, und von da an ergibt sich, ja, er kümmert sich im Grunde um ihn, und man geht auf so eine kleine Reise auf diese, ja, Vater-Sohn-Beziehung, sage ich jetzt mal, inmitten von Polizeirazzien in diesem Distrikt, wie das Leben da so ist, kriegen wir dann mit, und genau, das entwickelt sich dann während des Films.
Ja, vielen Dank. Soweit erstmal so grob zum zur Grundprämisse, würde ich sagen. Ich hatte ja gerade schon zu dir gemeint im Vorgespräch, ich bin aufmerksam geworden, als ich dazu eine News geschrieben habe für Movie Break. Also da schreibe ich ja ab und zu mal News, im Moment nicht so viele, dass Daniel Kaluuya, der Hauptdarsteller aus Filmen wie Get Out, der dann auch ein paar Jahre später den Oscar gewann, völlig zu Recht, wie ich fand, für Judas and the Black Messiah, dass der sein Regiedebüt gibt, beziehungsweise sein Co-Regiedebüt, weil mit auf dem Regiestuhl saß auch noch Kiepwe Taveras. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wahrscheinlich eher nicht. Sei es drum, der vorher nur einige Kurzfilme gemacht hat und jetzt auch sein Regiedebüt gibt. Wie bist du denn auf den aufmerksam geworden?
Das war relativ langweilig, glaube ich, durch deine Anfrage auf unserem Discord, ob jemand Lust hat, den mit zu besprechen.
Ja, und ich wusste das irgendwie.
Genau, aber dann habe ich halt gesehen, dass, wie du gesagt hast, gerade, dass Daniel Kaluuya sein Regiedebüt oder Co-Regiedebüt hier gibt, und fand den Trailer, ich habe mir den nicht ganz angeguckt, weil ich mag Trailer nicht so, aber man hat so ein bisschen den Vibe mitbekommen, und das fand ich dann eigentlich doch recht interessant auf jeden Fall, und bin durchaus neugierig geworden. Und man muss ja schon sagen, das finde ich, man kann jetzt über Netflix haten oder auch nicht, aber zumindest geben sie auf jeden Fall sehr vielen Künstlern immer sehr viel Freiraum, und das ist dann, fand ich jetzt in dem Beispiel auch eigentlich eine gute, guten Start, der vielversprechend war, und mal zu sehen, okay, was kann er irgendwie aus einem Film rausholen, wenn er jetzt Regie führt und nicht nur in Anführungszeichen Schauspieler ist, ja.
Ja, nur in Anführungszeichen, er tritt ja tatsächlich selber nicht auf. Da war ich bis zum Schluss nicht ganz sicher. Aber der Hauptdarsteller ist tatsächlich Kane Robinson, beziehungsweise Kano, wie er eigentlich heißt.
Yo.
Britischer Hip-Hop-Star, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, aber ich denke mal, so über UK hinaus ist der jetzt nicht so ein Begriff, könnte ich mir vorstellen, oder? Der sagte dir wahrscheinlich auch nichts, ne?
Nee, sagte mir auch nichts, war ich jetzt auch in der Recherche erst drauf gekommen, dass er selber auch Rapper ist, aber passt natürlich so ein bisschen zum ganzen Vibe von dem Film, der ja doch viele Dancehall-Rap- Vibes hat und auch viele ja Musikstücke im Grunde verwendet, in der die wahrscheinlich genau in die Richtung gehen. Vielleicht auch sogar was von ihm, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man im Nachhinein
möglich
nochmal gucken. Aber so, das also würde wahrscheinlich oder passt wahrscheinlich ganz gut einfach aufgrund dessen schon, ja.
Ja, es passt in auf jeden Fall schon wirklich, wie du schon sagst, in den Vibe ja eben von so, sag ich mal, irgendwo einer Ghetto-Underdog-Geschichte. Genau. Nur, dass wir es hier eben dann nicht in den USA oder weiß ich nicht, sonst wo im District haben, sondern eben in der Kitchen in einer Zukunft, die, ja, die könnte, also als das Ganze anfing, dachte ich mir echt so, wow, das könnte eigentlich auch eine Folge Black Mirror sein, ne?
Ja, das ist auch gut, ja.
Und auch da interessant, weil Danny Kaluuya hat ja so eine seiner ersten bekanntesten Rollen, hat er ja in der ersten Staffel Black Mirror gehabt, in einer Folge, die ich ganz, ganz großartig fand, irgendwie 10 Million Merits oder wie die hieß.
Oh.
Kann ich nur empfehlen, ja.
Weiß ich gar nicht mehr, okay, ja.
Also wir haben jetzt den Film beide gesehen und ich kann schon mal sagen, das ist für mich wirklich ein ziemlich typisches Debüt, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das könnte ich mal so vorab formulieren. Wie sieht's bei dir aus?
ja, ich finde es auch einen ziemlich soliden Start, um das erste Mal Regie zu führen in einem Film, würde ich sagen. Also kann er einfach mal anfangen mit was mir gut gefallen hat. Ich fand zum Beispiel, man hat so ein relativ gutes Worldbuilding gehabt, das so ein bisschen, es wird gar nicht so viel erklärt tatsächlich, man muss halt relativ viel beobachten und um zu verstehen, okay, wie funktioniert hier das Leben in diesem, ich nenne es jetzt mal Ghetto oder Distrikt und muss sich so ein bisschen selber erschließen dann über die Zeit auch, wie das funktioniert und das, manche Dinge werden auch einfach offen gelassen und das hat aber für mich sich angefühlt wie so schon aus einem Guss, ja, also da, was er da irgendwie zeigen wollte und auch vom Look her so ein bisschen Filmkorn und das hat alles in dieses dystopische Bild, sag ich mal, reingepasst und es gibt jetzt auch nicht eine sehr komplexe Story oder so, die sich da jetzt irgendwie entfaltet, wenn man da jetzt irgendwie drauf hofft, ne, es ist schon relativ simpel gehalten in der Hinsicht, es geht eben um die beiden Hauptprotagonisten und klar passieren dann auch ein paar andere Dinge, aber das ist schon so der Hauptstory-Strang, ne, an dem sich der Film lang hangelt.
Ja, da würde ich mich schon relativ anschließen. Ich würde es schon, also ja gut, die Vater-Sohn-Geschichte steht zwar irgendwie schon im Fokus, aber ein Stück weit ist das eine Milieustudie in erster Linie oder versucht eine Milieustudie zu sein in einem Science-Fiction-Gewand und das in Hinblick auf Debüt sowohl positiv als auch negativ. Wenn du dir so überlegst, so große Regisseure oder generell Leute, die mal irgendwie zum ersten Mal ein bisschen Geld in die Hand gedrückt bekommen haben, und machen dürfen damit, was sie wollen. Was tun die zuerst? Die verfilmen irgendwas, was sich zusammensetzt aus etlichen Sachen, die sie geprägt haben. Das kannst du bei George Lucas sehen, das kannst du bei den Duffer-Brüdern von Stranger Things sehen und das siehst du auch bei Danny Kaluuya. Du hast hier die Einflüsse aus allen möglichen Science-Fiction-Stoffen. Also hier ist ein bisschen Soylent Green teilweise fand ich schon drin, also hier diese Nummer mit Bestattungsunternehmen, das war zumindest ein bisschen dran angelehnt. Ich weiß nicht, ob der Soylent Green bestimmt schon mal gehört, ne?
Nee.
Okay. Ist ganz großer Klassiker mit Charlton Heston. Der hat aus irgendeinem Grund hat Charlton Heston, der ja eigentlich eher so, ne, eher so neokonservativ bis rechts war zu Lebzeiten, der hat sehr, sehr viele dystopische Science-Fiction-Stoffe gemacht, also zum Beispiel auch der Omega-Mann oder sowas, ne, oder Planet der Affen.
Okay.
Aber Lirum Larum, also das steckt da drin, auch ein bisschen, klein bisschen City of God, so ein bisschen vom Milieu her.
Ja.
Ja, halt mit dem britischen Setting, das hat mich auch ein bisschen an sowas wie Children of Man denken lassen.
Und so ein bisschen Blade Runner-Vibes hatte ich auch.
Ja, das auch, das auch. Aber so ganz dezent, also man merkt schon, man ist hier so leicht in der Zukunft, aber wirklich nur so 10, 15 Jahre nicht mal, würde ich sagen. Und es werden auf jeden Fall auch Probleme aufgegriffen, die einem eben auch von aus dem Hier und Jetzt sehr bekannt vorkommen. Ne? Also allem voran Gentrifizierung. Und natürlich dann auch, meint es ja schon, die Schere zwischen Arm und Reich. Und das ist hier so extrem, dass, naja, die Unterschicht hier mehr oder weniger ausgesondert wurde in einer Art, ja, also dieses Kitchen, das hat so ein bisschen, mich hat es an so einen großen Bienenstock oder so erinnert oder wie so ein Slum, was man nicht in die Breite gebaut hat, wie zum Beispiel bei District 9, sondern in die Höhe, ne?
Ja, stimmt, das ist im Grunde, glaube ich, also es ist ja nicht so, man kriegt jetzt nicht so einen Überblicksshot oder so über das ganze District, glaube ich, weil wahrscheinlich auch das, ich glaube, The Kitchen ist eigentlich dieses Hochhaus.
Ja.
Und nicht unbedingt der ganze Distrikt, wenn ich da das richtig verstanden habe.
Ja, hauptsächlich
und das Hochhaus. Genau, und das sah für mich so ein bisschen wie Lego-Klötzchen aus, tatsächlich. Die irgendwie so, woraus das Hochhaus gebaut wurde.
Ja.
Halt so, ne, einfach aus Bausteinen
ja.
zusammengesetzt,
ja.
damit es halt einfach funktional und groß ist, so.
Ja.
Und genau, da leben sie halt. Und ist dann dieser eingeengte Bereich, in die ja aber, ich meine, sie werden ja immer versucht, dort rauszuholen von der, oder dort rausgeholt zu werden, so, von Polizeirazzien, die dann auch ab und zu mal eben Leute dann mitnehmen, wenn sie da in das Hochhaus einfallen. Mhm. Und sie sagen ja, dass sie eigentlich nur da sein wollen und eigentlich sich keines Verbrechens oder so jetzt oder keiner Schuld bewusst sind, sondern sie halt einfach nur da vertrieben werden sollen.
Mhm.
Wobei sie eigentlich nur da ihr Leben lassen, führen wollen, nicht lassen sollen, ihr Leben führen wollen, ja.
Ja, sie sind ja schon an den Rand eigentlich getrieben worden,
ja.
Und scheinen da immer noch unerwünscht zu sein. Also das ist schon bitter. Das, also wenn du dann auch mal liest, was analog zu den jüngsten Enthüllungen hier, was eine gewisse rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei hier in Deutschland angeht, analog gibt es dazu ja auch jetzt, also ist ja jetzt aufgekommen bei der britischen Regierung, ne, dass die durchaus ganz ähnliche Pläne haben, wenn es darum geht, Leute nach Nordafrika abzuschieben.
Ja.
Und das wäre hier dann wahrscheinlich der nächste Schritt, ne? Also entweder man vertreibt die Leute direkt oder man macht es ihnen dort, wo sie sind, so, ja, unannehmlich wie nur möglich. Und ich würde sagen, diese Stufe sehen wir hier. Ich muss auch sagen, dass mir die Szenen, wo man wirklich so die Repressalien des Staates oder dieser Staatsgewalt, die auch völlig gesichtslos bleibt eigentlich, wirklich, teilweise hat es so ein bisschen was von Tribute von Panem auch irgendwie oder hier Fahren 451 und sowas, alles das klopft an die Tür. Die haben mir wirklich mit am besten gefallen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Kamera fand ich auch richtig gut. Irgendwie, den Kameramann habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber die fand ich richtig beeindruckend und gerade in gewissen Szenen hattest du das Gefühl, dass Daniel Kaluuya und sein Regie-Buddy so richtig Lust hatten zu gucken, ja, was können wir denn jetzt alles mit der Kamera machen? Und ja, fand ich schon sehr souverän, also da waren wirklich schöne Aufnahmen drin, die auch so wirklich mal irgendwie Motorradfahrern so durch diese engen Gassen hinein in diese Kitchen folgten, das fand ich schon sehr gut. Und dann auch immer mal mit so leichten, ich sag mal, Sci-Fi-Tupfern, ne, also so Bildschirm oder am Anfang schon, wenn Issy morgens aufwacht, dass er irgendwie da förmlich Spam-Mails auf seinem Spiegel hat.
Die dann weggewischt werden und dann gibt's aber
genau.
Doch nochmal eine andere Erinnerung, ja, ja. Ja, das war halt so dezent eingesetzt, ne? Das heißt, du sagtest ja gerade schon so wahrscheinlich irgendwie so vielleicht 10, 15 Jahre in der Zukunft oder so. Man
genau.
merkt so, die Technik kommt einem noch irgendwie auch bekannt vor. Und das sind so viele Sachen, die so man jetzt denken würde, oh ja, okay, das ist ja, so könnte man sich das vorstellen, dass das ja ganz praktisch wäre oder so.
Mhm.
Aber auch nicht, dass jetzt alles durchtechnisiert ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass wir uns halt dann in diesem Ghetto-Distrikt befinden und nicht in dem Rest der Stadt, der wahrscheinlich schon irgendwie auf einem ganz anderen Level funktioniert, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das wird ja einmal ganz kurz angedeutet zumindest, ne? Aber ansonsten kriegen wir von der Außenwelt, ja gut, EC ist ja so ein bisschen, ich sag mal, besser gestellter, er hat zumindest einen halbwegs besseren Job und dadurch dann auch sowas wie ein Einkommen, ne? Ja. Wobei das da auch krass war, da wurde ja einmal darauf verwiesen, irgendwie, dass er jetzt irgendwie sich eine neue Wohnung sucht und dann hieß es da direkt so, ja, sie können jetzt dorthin und ja, 4 Monatsmieten als Kaution. Da dachte ich mir so, yo.
Also ich habe 3 bezahlt, fand ich jetzt nicht so weit weg. Aber ja, war noch mal einen drüber. Ich würde noch, fiel mir gerade ein, dass du sagtest, oder die Kameraarbeit gelobt hast, oder beziehungsweise Kameraarbeit und auch die, ja, wenn im Grunde so Razzien passiert sind oder dass dir das gut gefallen hat. Ich fand noch eine, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern oder so, aber was genau in die Richtung ging, fand ich, wo dann irgendwann die zweite Bestattung stattfindet und gleichzeitig eben das so überblendet wird mit einer anderen Szene, wo dann eben gerade die Polizei wieder einfällt ins Viertel, ne? Mhm. Und das fand ich auch, da ist so ein unterschwelliges Wummern immer vom Soundtrack und dann gleichzeitig eben die Kameraarbeit, die Schnitte, die der Rest der Tonalität und das war einfach eine, fand ich, eine super starke Szene, so gegen Ende des Films, ja.
Ja, das war eindringlich tatsächlich, also auch sehr atmosphärisch, da fand ich auch ein tolles Detail, die Polizeikräfte, die da anrücken und dann Razzien vollziehen, die kündigten sich ja immer dadurch an, dass da plötzlich irgendwie Leute auf den Balkonen standen und irgendwie angefangen haben, mit Töpfen laut Krach zu machen, ne?
Ja, und, beziehungsweise sie wurden angekündigt, ja.
Genau. Aber da war dann auch schön, das waren dann auch wirklich innerhalb dieses Kitchen-Komplexes waren das immer die ganz oben waren, ne? Also von wegen, die sehen die von Weitem. Das fand ich ein schönes Detail. Bei der Montage bin ich auch bei dir. Bei einer anderen, muss ich sagen, wirkte das ein bisschen unbeholfen. Und zwar, da ist halt eine, wo gezeigt werden soll, dass Issy und Benji sich dann so ein bisschen, ja, doch ein bisschen so zusammenrotten und ein bisschen näher kommen, irgendwo so im verqueren Vater-Sohn-Verhältnis. Und die fand ich tatsächlich ein bisschen. Da fehlte irgendwie so ein bisschen Pfeffer. Also ich meine, du kennst das ja, dass du irgendwie, also da wird dann ja gerade mit Musik gearbeitet, dass du dann irgendwie so verschiedene Szenen hast und die werden so ineinander geschnitten und dadurch wird dann Dynamik erzeugt. Ja. Und das hat Danny Kluja, beziehungsweise beide haben das, da merkst du schon, dass das ein Anfängerfilm ist, finde ich. Also da fehlt noch so ein bisschen Feingefühl und Erfahrung. Also es geht schon in eine richtige Richtung, aber da merkst du schon, das ist ein typischer Debütfilm. Und woran du das zum Beispiel auch bemerken kannst, dass viele Szenen tatsächlich manchmal immer einen Tacken zu lang waren, wie ich fand. Und dass dadurch dann auch gern mal das Tempo rausgezogen wurde beispielsweise.
Ja, es ist schon oft, dass es so Szenen gibt, wo vielleicht auch ein bisschen länger so draufgehalten wurde, wo man schon hätte einen Schnitt setzen können oder so, ne? Wo dann nicht unbedingt jetzt noch, es müssen auch nicht unbedingt Worte fallen immer, ne? Es wurde eigentlich viel ja auch über Blicke und Emotionen gemacht, fand oder versucht zu machen und relativ wenig eigentlich zwischen den beiden verbal kommuniziert. Und dadurch war es dann vielleicht manchmal so, dass man relativ lange in der Szene noch die Kamera drauf hatte, obwohl vielleicht die Szene schon durch gewesen ist, ja.
Ja, und dadurch fühlte der sich, also ich weiß nicht, der ging ja nur so 100 Minuten?
Ja, Stunde 45 oder so, ja.
Ja, für mich fühlte der sich schon, also kurzweilig ist der nicht. Und manchmal, gerade so im Mittelteil, was ich jetzt auch meinte, da hängt der echt so ein bisschen durch. Das ist schade, dass er sich dann in diesem Mittelteil gerade sehr auf das Vater-Sohn-Verhältnis konzentriert und das im Hintergrund eigentlich nur noch so ein bisschen mitwabert. Ich sage nicht, dass es keine Rolle mehr spielt, aber es ist so ein bisschen schade, weil ich hätte da von manchen Sachen noch viel, viel mehr gerne gesehen. Trotzdem waren da atmosphärische Szenen. Also die eindringlichste war, glaube ich, wirklich als die, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die haben in der Kitchen haben die so jemanden, der so ein bisschen Radiomoderator ist und da hin und wieder Musik spielt.
Lord Kitchener.
Genau. The Kitchener, the one and only. Das hatte für mich auch so ein bisschen so leichte Vibes von Good Morning Vietnam zum Beispiel.
Ja.
Aber also da ist halt die Szene, wo er dann, ja, ich sag jetzt mal, weg ist oder wegkommt. Und das fand ich wirklich eindringlich, wie das nicht gezeigt wird, sondern wie halt die Leute irgendwie über die Lautsprecher oder was auch immer in dem ganzen Distrikt hören, wie der praktisch malträtiert wird. Also du hörst es ja nur über die Akustik von dem Studiomikrofon von dem. Das fand ich sehr, sehr eindringlich.
Ja, das war, fand ich, auch eine richtig starke Szene, die dann, ja, also alles im Grunde so mit Lord Kitchener fand ich auch eben super spannend. Also vorher fand ich es dann schon spannend, weil man so merkt, okay, dieses ganze, die ganze Bevölkerung, ne, für die ist er wahrscheinlich einfach so der tägliche Ritus, an den sich alle orientieren, ne, er verbreitet auch so ein bisschen gute Laune, bereitet dann, glückwünscht dann irgendwie einer Person, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 78 Jahre alt geworden ist oder was, ne, erwähnt die namentlich. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Halt, den sie auch da alle zusammen haben. Und dann eben die Szene, die du meinst, und noch ein, zwei andere Szenen, die später kommen. Ich habe dann später jetzt noch ein bisschen recherchiert und gelesen, dass der Schauspieler von ihm oder der Schauspieler eben ist Ian Wright. Und das ist ein britischer Fußballspieler, ehemaliger Fußballspieler, der anscheinend ziemlich kultig ist tatsächlich in England. Ich kannte ihn jetzt nicht, Schande über mein Haupt, aber hat dann nach seiner Fußballkarriere im Grunde noch als TV-Experte und Radiomoderator weitergearbeitet.
Okay.
Und das ist natürlich super passend. Und gleichzeitig habe ich dann, ich glaube, nach dem Film noch ein, zwei Folgen Ted Lasso geguckt, in Vorbereitung auf was da wohl kommen mag bei uns bald. Und da war er auch am Start. Habe ich dann, ich meine, ich habe Ted Lasso schon dreimal gesehen, aber ich habe jetzt dann das erste Mal gemerkt, ach, guck, das ist er ja wieder. Also, wer Fan von Ian Wright ist, der wird hier auf jeden Fall auch nicht enttäuscht.
Ja, den fand ich irgendwie echt cool. Da hätte ich gern noch mehr von gesehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Wobei wir haben ja, wie gesagt, der Hauptdarsteller ist ja Kano und der ist ja eigentlich auch kein Schauspieler. Da muss ich sagen, der hat das aber doch ziemlich, ziemlich solide gemacht. Also der hat ja, meintest du ja schon, der hatte gar nicht so viel Dialog. Es geht viel über Blicke und Gesten und das hat der echt ganz gut rübergebracht, fand ich. Also er passt einfach auch wunderbar irgendwie in dieses ganze Setting, ne?
Ja, genau. Also ich hatte mit ihm auch gar keine Probleme. Mir war vorher, wie gesagt, gar nicht aufgefallen, dass er jetzt in Anführungszeichen kein Schauspieler vom Beruf her ist, vom Berufsstand. Und Benji, der kleine Junge eben, den fand ich auch absolut super in Ordnung. Also da hat mich jetzt keine der Rollen irgendwie rausgerissen, wo ich dachte, ah, da hätte man aber noch mal.
Ja, ich sehe auch gerade, dass Kano ist doch in erster Linie, glaube ich, bekannt durch das ist anscheinend auch eine Serie, Top Boy, die schon irgendwie ziemlich lange gibt. Und da hat der wohl in einigen auch schon geschauspielert, also doch schon ein bisschen Erfahrung.
Ah, okay.
Aber nee, das hat er solide gemacht. Ich fand auch den Kinderdarsteller, den Jediah Bannerman, fand ich auch sehr gut. Auch das Zusammenspiel zwischen denen, aber gerade die Szenen zwischen denen, die fand ich dann doch ein bisschen, ja, schon ein bisschen langatmig teilweise. Also wie gesagt, der Film, der ist zäher, als er sich anfühlen müsste durch solche Momente. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich das Ende und auch die Aussage dahinter sehr schön fand. Also jetzt verraten jetzt nicht genug alles zum Ende, aber
nee.
Es schwingt ja wirklich so die ganze Zeit oder es steht ja eigentlich die ganze Zeit im Raum, ist er jetzt der Vater von dem oder nicht? Am Ende ist es ja dann eigentlich so, ja, spielt eigentlich keine Rolle. Er kann ein Vater oder eine Vaterfigur für ihn sein.
Genau.
Ob er jetzt der biologische Vater ist oder nicht, er kann für ihn da sein. Und das fand ich eine schöne Schlussnote, die so ein bisschen Wärme reinbrachte in dieses Setting, was wirklich sehr unterkühlt und auch sehr dunkel ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hab den auf dem 4K-Fernseher geguckt. Ist jetzt noch wirklich, also gerade eben erst praktisch. Ich fand den wirklich sehr, sehr dunkel in einigen Szenen.
Bei mir war es okay. Also ich habe den gestern Abend geguckt. Also es war dunkel draußen. Ich hatte jetzt keine Probleme, Dinge zu erkennen. Also
okay.
Das war bei, ich musste ab und zu auch mal so ein bisschen auf The Clone Tyrone denken. Der war deutlich dunkler, da hatte ich richtig Probleme. Das war, fand ich jetzt hier okay. Hast du den gesehen gehabt?
Noch nicht. Der ist doch mit John Boyega, ne?
Genau, so ähnliche Vibes. Auch irgendwann alle Protagonisten sind, glaube ich, schwarz. Mhm. Hat so ein bisschen auch diese Ghetto-Vibes und noch ein bisschen mehr Filmkorn. Und ja, muss ich auch ab und zu mal dran denken. Aber
ja.
Nee, hat mir hier jetzt keine Probleme bereitet.
Ja gut, dann war es vielleicht liegt es auch, ich habe den jetzt halt auch wirklich am helllichten Nachmittag geguckt.
Ja, das hilft dann manchmal nicht.
So, alles in allem würde ich sagen, ein solides Debüt, dem man aber schon, also zumindest aus meiner Sicht halt anmerkt, dass es ein Debüt ist eben. Also, dass da noch so ein bisschen auch vielleicht ein eigener Stil gefunden werden muss, aber die Ambition dahinter weiß ich zu schätzen, auch um ja eben auf solche Probleme aufmerksam zu machen, auch rein aus der Perspektive ist auf jeden Fall sehr respektabel, das Ganze unterm Strich.
Ja, da würde ich mitgehen. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon kurz angedeutet, dass im Moment die Publikumswertungen ja im Internet irgendwie nicht so grandios sind. Das finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen.
Ja.
Für mich, wie du sagtest, eine grundsolide erste Filmschaffung, die jetzt, und da finde ich das erste jetzt auch nicht abwertend.
Man merkt
einfach an manchen Stellen, was dann man in Zukunft vielleicht verbessern kann. Und ich hatte was völlig anderes erwartet vom Film tatsächlich und war trotzdem mit spannend war der jetzt nicht, aber gebannt dabei so, ne? Ich habe mich nicht gelangweilt, fand den gut, konnte mich sehr gut so in dieses Setting fallen lassen und fühlte mich eigentlich gut unterhalten. Also ich würde eine Empfehlung aussprechen.
Ja, ich würde eine bedingte Empfehlung aussprechen. Man sollte jetzt, gerade wenn man jetzt irgendwie drauf geht, oh, Science Fiction oder was, da sollte man nicht zu viel erwarten und man sollte auch nicht die große Handlung erwarten. Es ist in erster Linie eine Art Milieustudie, wenn auch nicht so richtig so gewisse Aspekte, also zum Beispiel hier dieses Bestattungsunternehmen, das fand ich echt spannend, also auch schon dieser Gedanke dahinter, dass die Leute eigentlich nur noch eingeäschert werden, um dann irgendwie als Dünger für einen Baum herzuhalten.
Die hätte wahrscheinlich schon alleine ein Film sein können.
Ja, aber da merkst du auch so richtig, also das, wo früher dann eine Urne war, also nicht mal dafür ist genug Geld da. Und dann auch so generell natürlich die Zustände in diesem Distrikt, das ist schon übel, ne? Also die haben da kein Warmwasser, gar nichts, also und man merkt auch, dass die da irgendwie auch mürbe gemacht werden sollen mit diesen Gegebenheiten. Von wegen, ja, wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr euch ja ganz verziehen aus unserem Land, ne?
Ja.
Und das ist ein Credo, was uns leider auch hier aus heimischen Gefilden nicht völlig unbekannt ist. Alles in allem kann man sich sicherlich ansehen, ist jetzt nichts, was man jetzt zwingend gesehen haben muss. Aber ich bin gespannt, was Daniel Kaluuya in dem Bereich vielleicht noch machen wird. Und ich weiß es auch zu schätzen, eben, dass er eben auch ja eine gewisse Ambition einfach mitbringt, ne? Dass er jetzt nicht einfach nur so ein Unterhaltungsfilmchen abliefert, sondern was ja auch nicht jetzt irgendwie zu verachten wäre, aber dass er eben auch eine irgendwie gesellschaftspolitische Aussage damit vielleicht auch treffen will. Und du meintest ja auch schon zu mir, als ich dich gestern gefragt hatte, als du den Film gesehen hattest, ich noch nicht, ja, wie war denn der Film? Ja, du meintest ja, du hast es sehr mit dem verknüpft, was man so von Daniel Kaluuya schon gesehen hat, ne?
Ja, genau, ja. Fand ich einfach, hat man schon gemerkt, hat schon gepasst zusammen, ja. Also Handschrift ist halt schon so ein bisschen da.
Ja, das ist dahingehend auch schon was wert, weil man halt das Gefühl hat, dass der sich wirklich wohl auch privat mit solchen Themen vielleicht auch auseinandersetzt oder da vielleicht auch eine persönliche Geschichte hat und nicht jetzt einfach nur, also jetzt zum Beispiel bei sowas wie Get Out oder eben dann Black Mirror, dass er da nicht nur einfach eine Rolle gespielt hat und fertig, ne?
Ja.
Ich bin gespannt, was von dem noch kommen wird. Er darf natürlich auch gerne mal wieder vor die Kamera, weil ich muss sagen, ich finde den Mann unglaublich sympathisch. Also als der damals seine Oscar-Rede gehalten hat für Judas and the Black Messiah. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Noch so ein schwarzer Fleck auf meiner Liste.
Schwarzer Fleck, oh, war ja. Not pun intended.
Oh, no pun intended, ja.
Ja, Nee, kann ich aber sehr, sehr empfehlen. Also vor allem den wirklich, ich meine, gut, du guckst ja eher alles im O-Ton, aber den auf jeden Fall im O-Ton gucken, weil da spielt er ja einen Anführer der Black Power-Bewegung und das ist großartig. Du hängst förmlich an seinen Lippen und
okay,
ja. Also auch völlig, völlig verdient, ganz großartiger, wahnsinnig sympathischer Schauspieler. Ja, das wär's soweit von uns zu The Kitchen. Hast du noch letzte Worte, Manuel?
Ich glaube, wir haben alles gesagt.
Ja. Außer, dass du jetzt Judas and the Black Messiah nachholst.
Na gut, das kriege ich hin.
ist auch bei Netflix, ja. Und man darf natürlich auch gerne in unsere Besprechung dafür reinhören. Ich glaube, das ist fast schon 3 Jahre her. Lirum Larum, wir machen jetzt hier den Deckel zu, Manuel. Vielleicht das nächste Mal ein Netflix-Film, dann schleicht sich so langsam eine Linie durch, ne?
Genau, man muss gucken, ab 3 ist Tradition vielleicht, oder?
Ja, oder wir sind jetzt Das erste war ja unser Debüt und das ist jetzt der zweite Schritt. Dann wollen wir mal gucken, wo es noch hingeht.
Ja, alles klar.
Passend
zum Film. Hat mir Spaß gemacht.
Dito, mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.